Guten Abend, liebe Adima, guten Abend, lieber Sudeva, guten Abend, lieber Debaseto und die anderen Zuschauer bei Zoom und bei YouTube. Herzlich willkommen bei Jetzt TV und beim heutigen Live-Chat.
Ja, guten Abend, Swantje Debaseto, liebes Team von Jetzt TV und die Zoom-Teilnehmer und wer vielleicht schon da ist in YouTube. Namaste. Ich grüße das Göttliche in dir, bitte grüße es auch selber. Das ist das Schöne an diesem Gruß. Wenn man dem einen Moment gibt, der verbindet zum anderen und zu dir, was schlussendlich eins ist. Auch wenn wir das nicht immer spüren, auch wenn wir dessen nicht immer gewahr sind, auch im Tiefschlaf und im größten Ungewahrsein, ist Bewusstsein hier. Das ist jetzt keine Formel, um sich dran anzulehnen. Nach dem Motto, ach, Bewusstsein ist ja eh immer, da muss ich ja nichts tun. Es ist schon sehr hilfreich, aufmerksam im Jetzt auch sein zu wollen. Und sich allen Versagen und unspirituell sein und Schattenseiten und blöden Angewohnheiten und nicht so sehr gewollten Emotionen und all dem auch zu stellen und das auch zu sein. Es ist viel nützlicher, wach und bewusst, auch völlig neben der Kappe zu sein oder irgendwie schlecht drauf, egal ob körperlich, emotional oder psychisch, und damit wach und bewusst und wahrhaftig im Moment zu sein, als stattdessen irgendeine spirituelle Übung, Disziplin oder ähnliches zu installieren. Ja? Das lass mal einsickern. Es ist meiner Sicht nützlicher und besser, bewusst und wach auch neben der Spur zu sein, wenn das gerade so ist, als daran herumzudoktern und was besser oder spirituell aussieht, darüber zu installieren. Das machen nämlich Menschen auf dem sogenannten Selbstfindungsweg, spirituellen Weg auch. Wir lernen ja so viele gute, funktionierende Werkzeuge und Ansätze für, ja, für was? Im Grunde für eine Zustandsauswechslung. Und ja, es ist nützlich und sinnvoll, wenn man mal innehält und bewusst durchatmet, um runterzukommen von der Aufregung, um den Geist zu beruhigen, meditative Übungen macht und so weiter. Da gibt es ja zahllos viele. Und die Gefahr besteht auch immer, dass man all diese wunderbaren Tricks benutzt, um im Grunde sich selber auszuweichen, indem wir im Jetzt rigoros, ohne Bedingungen, das sind, was gerade jetzt hier ist. Das ist die beste, die einfachste und die klarste Durchgangstür, frei zu sein. Frei zu sein davon, anders sein zu müssen oder zu wollen, das ist das ganze Leiden, das anders sein müssen oder wollen. spirituell sein wollen, anstatt, ja, anstatt was? Anstatt deiner eigenen Natürlichkeit. Im Grunde gibt es gar kein spirituell oder normal oder spirituell oder nicht spirituell. Es gibt nur einen Unterschied, ob wir wach sind und jetzt hier und verfügbar fürs Leben, dass das Leben durch dich fließen kann, dass das Leben du sein kann, inklusive überraschender Eigenarten, die du selber noch nie an dir erlebt hast. Dass du nicht versuchst zu regulieren, wie du jetzt zu sein hast. Das ist enorm erleichternd. Und das bedeutet, dass wir unsere Schatten und unsere blöden Angewohnheiten, wie eingangs schon erwähnt, und die ungeliebten inneren Monster, die kleinen Dämonen, die Emotionen, von denen wir glauben, die müssten wir doch alle längst überwunden haben, dass wir das alles auch in Bewusstheit dem begegnen und das auch in Bewusstheit sind. Das ist was anderes als ausagieren und auf andere Leute werfen. Ja, das in Bewusstheit auch sein, auch dein Ärger sein. Und nicht mit der Stoppuhr dastehen, wann ist er weg, der muss jetzt in ein paar Sekunden verschwinden, der Ärger, weil solche Qualitäten sollte ja ein spiritueller Mensch nicht haben. Und dieser ganze Unfug, der da so sich einnistet, sich gerne mal einnistet aufgrund von Idealbildern, die wir vom Göttlichen haben, da kommt das her. Ja, wir haben bestimmte Idealvorstellungen über Freisein, über Lichtsein, über das Göttliche oder das sogenannte höhere Selbst und all solche Begriffe. Und diese Idealvorstellungen, die haben meistens menschlich unerreichbare Perfektionen in sich. Und die Wahrheit ist, dass das Menschsein an sich göttlich ist und das göttliche Sein im Menschsein enthalten ist. Und dann wird's einfacher. Was dann nicht mehr geht, ist, dass wir großartig auswählen und Kontrolle ausüben. Okay. Habe ich jetzt lang genug Einführung gemacht, Swantje, für die ersten Fragen? Gibt's schon was?
Es gibt einen guten Abend von Michaela Sossner.
Guten Abend, Michaela. Schön, dass du da bist. Ja, wenn es bei euch, bei jemandem im Zoom jetzt ein Thema gibt, bitte gerne auch. And for our English listener, if there is any theme or question or something. Ich habe vorhin im Facebook noch einen sehr unterhaltsamen Quote von Papaji gefunden. Ich kann das jetzt nur paraphrasieren, ich kann es jetzt nicht auswendig. Papaji, der Punjaji, der Advaita-Meister von Lucknow, den ich auch das Glück hatte, in Person zu treffen. Und da sagt er, es gibt Leute, die tanzen und singen und lachen im Bauch des Krokodils. Und es gibt Leute, die spielen Krieg im Bauch des Krokodils. Und dann gibt es Leute, die schreiben vielleicht Bücher im Bauch des Krokodils. Es gibt Leute, die lieben sich im Bauch des Krokodils, Leute, die hassen sich im Bauch des Krokodils. Und der Bauch des Krokodils ist Samsara, das bedeutet diese Inkarnation, dieses Leben auf der Welt, in der Welt. Und wenn du einmal ich denkst, dann bist du im Bauch des Krokodils. Also quasi denk nicht mehr ich, nimm das nicht mehr ernst und dann umgib dich reine Glückseligkeit. Ja. Der Bauch des Krokodils. Wobei ich muss sagen, ich mag auch Krokodile. Das klingt jetzt so, als wäre Krokodil was ganz was Schreckliches. Was er da sagt, wenn du ich denkst, dann bist du in dem Leidensdruck dieser menschlichen Inkarnation und der ganze Leidensdruck entsteht durch Identifikation mit deiner Geschichte, mit ich mir mein, mit ich bin der Betroffene, ich bin der Handelnde, etc. Und wenn er dann sagt, dann denk nicht mehr ich oder das nächste Mal spring nicht auf den Ich-Gedanken, ist natürlich nicht nur so gemeint, dass wir das jetzt gedanklich vermeiden und dann ist die große Befreiung, sondern da ist der Hinweis auf das Nicht-Identifiziert-Sein. Dass alles, was menschlich ist und auch alles, was weltlich ist, was Menschen in der Welt miteinander teilen, dass das durch dich passieren kann. Und du bist nicht der Besitzer davon. Das hat uns auch schon der Buddha gesagt, noch viel früher. Ich fand das Zitat erfrischend witzig auf eine Art. Im Bauch des Krokodils tummeln sie sich alle. Und denk nicht mehr ich, dann umgibt dich die Glückseligkeit. Die Bereitschaft, diese Identifikation aufzugeben, die Bereitschaft ist Grundvoraussetzung. Bereitschaft bedeutet nicht, dass man eine Anleitung hat, ein Rezept und genau weiß, wie das geht. Wenn du bereit bist und das dem Universum mitteilst, ich bin bereit, diese Anhaftung, diesen Klebstoff, das Falsche, das Unwahre, das, was Leiden verursacht, das aufzugeben, das Universum hört zu und dann bekommst du genau die Unterstützung, die du als Individuum brauchst, um dich in das, was Buddha-Natur wird, zu entfalten. Die trägst du schon in dir, die Buddha-Natur. Die ist nicht demnächst oder nach der so und so vielen Meditation denn irgendwie erreichbar. Die kann man nicht erreichen. Die kannst du nur sein, indem du graduell tiefer und tiefer und tiefer entspannst. Und das Zeitgeschehen, das Storyboard deiner Story in Ruhe lässt. Es geht um Zeitlosigkeit, um Grenzenlosigkeit, um Bedingungslosigkeit, In all dem verwirklicht sich von allein, von selbst, das, was Buddha Natur genannt wird, das, was du auch schon bist. Okay.
Hiranyakashipu schreibt: Hi Adima, wie kann die Ichhaftigkeit aus dem Drama genommen werden, wie auch immer dieses konkret aussehen mag?
Hi Kashibo, den zweiten Teil vom Namen ist mir jetzt schon wieder entschlüpft. Grüße dich. Ja, das ist genau die Frage, zu der ich gerade auch sagte, du musst keine Anleitung haben, du musst nicht genau wissen, wie das geht, weil das, was da fragt, wie kriege ich denn das Ich da aus dem Weg? Der Frager, der ist eingeladen, komplett zu entspannen in die Mitte von jetzt, ohne zu wissen, wie das geht. Und tatsächlich muss da noch nicht mal ein Ich weggemacht werden. Ja? Damit ist auch nichts verkehrt. Im Grunde ist das ja nichts weiter als eine Vokabel. Ich sag auch ich spreche jetzt mit dir. Na, sonst wird's auch in der Kommunikation enorm kompliziert. Also da muss nichts wegoperiert werden. Und dann ist der Weg frei. Der ist schon frei, der Weg. Der war auch noch nie verstellt. Das, was fragt, wie kriege ich denn das Ich aus dem Drama? Wenn das genau da mitten rein in sein Nichtwissen und in seine Fragen und in sein keine Ahnung haben, da genau mitten rein entspannt, dann wandelt sich das Drama zum Dharma. Zum Dharma ist das Sanskritwort für So-Sein, für Wahrheit-Sein. Da geht's lang. Du, dass du in dir was fragt, das kannst nicht machen. Und ich kann's auch nicht machen. Ich kann das auch nicht für dich machen. Wenn das gehen würde, dann hätten ja schon längst vor tausenden von Jahren die Meister, die Mystiker den Trick gemacht. Es ist wie ein graduelles, sanfter und entspannter werden und sich Nichtwissen öffnen. Nichtwissen und nichts tun müssen. Und ein Ich darf auch ruhig im Drama sein, wenn es unterscheiden kann, was ist Drama, was ist Dharma. Solange die Körper-Geist-Apparate ticken, solange dieser Körperapparat lebt, ist ja auch eine Ich-Funktion im Geist notwendig, um die Objekte in der Welt zu sortieren. Ich ist ein somatischer, psychosomatischer Mechanismus. Es ist ja nichts, womit wir geboren werden oder was der Körperlichkeit oder dem Geist oder den Emotionen direkt anhaften würde. Es ist ein psychosomatischer Mechanismus, der sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und so tut, als wäre ein jemand. Und das darf entspannen. Dieser jemand darf völlig entspannen. Der kann auf Dauerurlaub gehen. Der kann einschlafen. Bewusstsein erfährt Erfahrung. Immer. Die ganze Zeit. Vor, während und nach Körper. Vor, während und nach Ich. Bewusstsein erfährt Erfahrung. Und auch ohne dich. Und das auch zu deinen Lebzeiten, das ist möglich. Und das Weißt du, es ist so vertrackt, da gibt's kein Wie. Wie kriegen wir das Ich da weg? Ah, durch tiefes Ausatmen und Bereitsein, in das Nichtwissen, in das keine Kontrolle haben, in das Unbegrenzte dich reinfallen zu lassen. Und wenn das die nächste Frage auslöst, dann darfst du die auch stellen. Und vielleicht öffnet sich einfach so ein Ha, Ha, so ein Momente-Einblick. Okay.
Jeanette Nicole fragt, hallo Adima, nehmen wir das Leben einfach zu ernst?
Meistens schon. Ja. Alle Interpretationen, die wir drauf haben, die kommen durch eine Messlatte, durch Bewertungsmaßstäbe, durch Urteile. In den ersten Jahren von unserem Leben ist das nicht so. Ne? Als Kinder, kleine Kinder, sind wir einfach im Jetzt und spielen. Und erleben, was dabei so alles passiert. Und natürlich werden wir auch da schon konditioniert. Und durch das Ansammeln von Konditionierung, was ist gut, was ist schlecht, was sollte mir passieren, was sollte mir nicht passieren, etc. Dadurch kommt immer mehr der Versuch, Leben zu kontrollieren mit rein. Und auch eine gewisse Versteifung, dieses Ernstnehmen. Leben ist kein Problem, das es aufzudröseln gibt. Leben ist tatsächlich, um ganz spontan und unschuldig erfahren zu sein im Jetzt. Das Leben hat ja von sich selber keine Ahnung, wie es ist. Das hat kein Wie. Leben ist einfach das Leben. Es ist wie ein Fluss, in der ständig fließt, ständig fließt. Und es gibt dieses Sprichwort, man kann nicht einen zweiten Schritt in denselben Fluss tun. Setzt einen Fuß in den Fluss und der Fluss fließt weiter und der nächste Fuß ist schon wieder ein anderer Fluss. Und man kann sogar, wenn du genau drüber nachdenkst, noch nicht mal einen ersten Schritt in denselben Fluss setzen, weil der Fluss während dieses ersten Schritts auch schon weiter fließt. Und so ist das mit uns im Leben zu sein und dieser Lebensfluss uns durchströmt. Und dann versuchen wir jeden einzelnen Wassertropfen sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, zu interpretieren und zu erklären und zu bewerten, da irgendwas mitzumachen. Und wir wollen den anders haben. Das Sonnenlicht soll sich da drin anders spiegeln oder der ist zu kalt oder zu warm oder sonst was. Und das wird eng und anstrengend. Das ist das Ernstnehmen. Ja. Das Ernstnehmen ist direkt verbunden mit irgendwas anders haben wollen, als es ist. Danke, Jeanette Nicole, für die Frage. Ich habe da gleich losgelegt, habe dich noch gar nicht begrüßt. Okay.
Das war's im Moment.
Das war's im Moment. Jetzt kommt bei mir gerade die Idee, ich sollte mal so eine Liste mit aufgelaufenen Fragen auf dem Zettel hier hinlegen. Wenn ich versuche, darüber nachzudenken, da kommt dann auch immer erstmal nichts.
Da gibt es eine nächste Frage im Chat. Und zwar von Christiane. Wenn aber zum Beispiel sehr viel Angst im Körper ist, dann ist da immer wieder der Impuls, ich muss mir doch helfen. Das macht es sehr schwierig.
Hallo, grüße dich. Wenn sehr viel Angst im Körper ist, in einem Einzelgespräch müsste ich das jetzt genauer abklären, wie du das meinst, weil Angst ist an und für sich nicht im Körper, die ist in der Psyche. Meistens. Wir empfinden die Auswirkungen über den Körper, so wie wir alles über diesen Körper-Geist-Apparat erfahren. Mit Angst muss man natürlich auch schauen, welche Qualität, welcher Art ist die. Und viele Leute brauchen für eine Weile jemand, der dann einen Raum für sie hält oder eine Unterweisung gibt oder eine Hand hält. Das kann ein Freund sein, der mitfühlend ist. Es kann ein Therapeut sein, dass man sich nahe der Angst stellen kann. Das erzeugt immer so eine Idee, als wäre, da bin ich und da ist die Angst und das ist mein Feind. Wenn man sich davon führen lassen kann, diese Psychoängste, ne? Die haben ja meistens Stimmen. Wenn du jetzt nicht so und so, dann passiert irgendwas ganz Schreckliches. Also wenn du diese Art psychologische Ängste meinst, von denen kann man sich führen lassen, direkt zu den besten Durchgangstüren in Befreiung, direkt zu den besten Durchgangstüren ins Jetzt. Und wenn man das Gefühl hat oder auch wenn hinter den Ängsten tiefer verwurzelte zum Beispiel Trauma ist, dann wendet man sich am besten auch an einen heilerischen, therapeutischen Experten, der da mal eine Weile den Raum für einen hält, dass man sich sicher fühlt, damit zu experimentieren. Ja, das ist herausfordernd. Für manche Menschentypen ist es Angst. Für andere ist es Wut. Für andere ist es tiefes Empfinden von Mangel. Das sind so die Eckdaten von Mind. Das ist zum Beispiel eine der Grundstrukturen, die in dem, was das Enneagramm genannt wird, das aufzeigt. Ja, da gibt es den Typ Wut, Angst und Mangelempfinden, nicht genug. Und das sind die drei Haupt-Terrormacher in unserem Verstand. Und das fühlt sich sehr herausfordernd an, das stimmt. Und man kann dem begegnen. Und das meinte ich eingangs mit, es ist jetzt die Zeit für uns alle, uns unseren Schatten zuzuwenden, uns mit denen anzufreunden. Denn alle diese Schattenseiten, alles, was in unserer Psyche, in unseren Emotionalkörpern mit drin hängt, alles, was auch fälschlich einkonditioniert wurde, wo immer das herkommt, die Quelle spielt gar nicht so eine große Rolle, sondern was dir im Jetzt begegnet. Und damit mit einer freundlichen Gesinnung, in einer Bereitschaft, in einer Verfügbarkeit, dem zu begegnen, sich dem auch zu stellen. Das ist nicht was, was nicht zu dir gehört und irgendwo in dem Körper sitzt, so wie Viren oder Bakterien. Obwohl uns das im Grunde manchmal auch so vorkommen kann. Es sind Einladungskarten und Hinweisschilder für Durchgangstüren ins Komplettsein, ins Freiwerden. Es geht nicht darum, das loszuwerden. Wir können nichts loswerden, weil es nur ein Bewusstsein gibt. Es gibt keinen Raum im Universum. Es gibt den Wegraum nicht. WEG, wegmachen, Wegraum, den gibt es nicht. Wo soll es denn hin? Es kann transformieren. Und das Ding ist, dass in unseren furchterregendsten Schattenseiten, da sind die strahlendsten Lichteröffnungen drin eingekapselt. Ist eine komische Sache, aber so ist es. Und das sind unsere Einladungen, uns dem zu widmen. Und auch das zu sein. Okay?
Vitali schreibt, hallo Adima, habe vor circa 4 Jahren die Einheitserfahrung machen dürfen. Reine Glückseligkeit. Seitdem das Gefühl von Mangel, der mich vom Hier und Jetzt weghält.
Wow. Hallo Vitali, habe ich verstanden? Oder Vitali, Vitali, grüße dich. Lass das Erleben von vor 4 Jahren, egal wie grandios, wahrhaftig und wunderbar das war, lass es vergangen sein und widme dich 100% mitten in die Mitte dieses Mangels, dieses Mangelempfindens. Das passiert, was du beschreibst, sowas Ähnliches ist mir auch passiert. So ein 10-Tage-Samadhi-Zustand. Und dann endete der und Adima kam nochmal zurück mit allen möglichen Leidensgeschichten. Das ist toll und wunderbar, dass uns das auch passieren kann. Ein voll waches, lichtvolles Erleben von Einseinsbewusstheit. Und dann, pfumm, das war ein Türöffner, dass ein tiefer liegendes Ding, was durch dein System noch nicht erlöst ist, dass sich das zeigen konnte. Und weißt du, das Erwachen oder die Erleuchtung von gestern, das können wir eh vergessen. Das spielt ihm jetzt überhaupt keine Rolle. Weil es ja gar kein Zustand ist, den man irgendwie erlangt und dann kann man sich darauf auswälzen oder ausruhen. Ja. Es gibt dieses Wort Erwachen, Realisation, Erleuchtung. Es gibt viele Wörter dafür. Und zwangsläufig, der Mind kann nicht anders, der stellt sich irgendein Ding darunter vor, irgendein So-Sein. Ja, und wenn man dann da angekommen ist, kann man sich da ausdehnen oder da bleiben oder so. Geht alles nicht. Es ist immer wieder aufs Neue in diesen Moment hinein sterben und neu geboren sein. Und das ist nichts, was wir tun müssen. Aber so kann man es beschreiben. Also deine Einladung und deine Tür ist in diesem Mangelerleben. Es geht auch dann noch nicht mal drum, ja, Mangel von was denn und da, 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 da. Das muss nicht analytisch oder intellektuell aufgedröselt werden, sondern dass du das in der Mitte von jetzt auch hundertprozentig bist. Und ich weiß jetzt nicht, warum ich dir das empfehle, ob es dein Ding ist oder nicht. Es gibt eine tolle Übung. Ich finde es eine tolle Übung. Das ist an sich auch schon was ganz Altes aus dem tibetischen Buddhismus in einer modernen Neuauflage von einer Dame, die heißt Lama Zultrim. Die ist auch ziemlich prominent unterwegs, auch in YouTube und im Netz überall. Und das nennt sich Feeding Your Demons, deine Dämonen füttern. Der Titel ist alt. Den Titel gab es schon vor 1000 so und so vielen Jahren, als die ursprüngliche Erfinderin der Methode, auch eine Frau, damit rauskam. Und das ist eine strukturierte, wie eine geführte Meditation, so ähnlich, eine strukturierte Anleitung, wie man sich mit so einem Thema, das kann ein körperliches Thema sein, ein emotionales, ein psychisches, wie man sich mit dem, was einen gerade am meisten herausfordert im Innern, so ein innerer Dämon, wie man sich damit anfreunden kann. Das ist ein geführter Meditationsprozess oder Kontemplationsprozess. Vielleicht ist es was für dich, das kam jetzt gerade so mit rein. Dass du das mit deinem Mangelding mal durchspielst, da können sich die erstaunlichsten Häutungen und tiefere Schichten drin zeigen. Viel Glück.
Christiane schreibt, danke, eigentlich hätte ich diese Frage gar nicht stellen müssen, sondern nur im Herzraum mit dir sein. Das ist genug. Ich danke dir. Oh.
Danke dir. Und beides, das Fragestellen und auch das Frage nicht stellen. Ja, das ist in jetzt hier sein gleichermaßen willkommen und enthalten. Dazu fällt mir jetzt gerade ein, ich war ein paar Jahre lang auf einem echten Trip. Ich war mir dessen nicht bewusst, aber ich war richtig auf dem Trip, keine Fragen mehr zu stellen an den Meister. Weil ich hatte irgendwas, hatte ich gehört, dass der Königsweg ist. Das sind die Leute, die in Stille und Herzverbundenheit neben dem Meister sitzen oder zu Füßen und nichts fragen und die Klappe halten. Das hatte mich wohl irgendwie sehr beeindruckt. Und dann habe ich absichtsvoll keine Fragen mehr gestellt und dachte, das wäre ein sehr spirituelles Benehmen. Und auf einmal, pupp, war der Meister aus dem Körper raus. Und wir haben zwar in den Treffen, in den Satsangs, in den Darshans nicht direkt Fragen stellen können, das gab es da gar nicht mehr, aber wir konnten so auf einem kleinen Briefchen in so eine Box fragen und da kamen auch Antworten zurück zum Beispiel. Oder manchmal einmal wurde auch so eine Frage mal für mich im öffentlichen Diskurs dann in der Halle beantwortet. Und da saß ich da, und wen soll ich jetzt irgendwas fragen? Weil damals gab es nicht Internet und es gab auch nicht hunderte von Satsang-Lehrern zur Auswahl. Und da spürte ich das dann und da bröselte das erst auf, dieser Trip, dieses spirituelle Bild von mir selber erzeugen zu wollen, wie ich hingebungsvoll still, ich war sehr hingebungsvoll, bin ich auch immer noch, hingegeben an Wahrheit, an Schönheit, an Lebensfreude, leidenschaftlich und hingebungsvoll, aber wie ich da so sein wollte, mir selber was vormachen, dass ich keine Fragen mehr stelle. Also Fragen stellen. Fragen stellen ist genauso willkommen wie keine Fragen stellen, je nachdem, was ist echt, was ist authentisch, wie kommt's durch uns durch. Okay.
Platin fragt, was kommt nach diesem Leben?
Hallo Platin. Ein Gestaltwechsel, ein Übergang. Aus Erfahrung ganz genau kann ich dir das nicht beantworten. Und doch ist für mich Reinkarnation keine Lehre oder ein Glaube, sondern eine ganz schlichte, simple, einfache Tatsache, die sich auch in diesem Leben schon in der Kindheit dargestellt hat durch Erinnerungen an vorherige Leben, was als Kind eine einfache Sache war, weil es ganz unschuldig passieren konnte. Ist gar nicht was groß, was Mystisches. Wusste einfach ein paar Sachen, die man aus diesem Leben jetzt nicht wirklich so wissen konnte. Die Wechsel, die Übergänge, die sind auch vor allen Dingen vom tibetischen Buddhismus eindringlich beschrieben worden. Bardo genannt, es gibt viele Bardos, es gibt den Bardo des Werdens, des Lebens, des Sterbens, des Entstehens, ein Bardo der Meditation, ein Bardo des Träumens. Du siehst, ich habe ein bisschen was davon studiert. Das, was immer hier jetzt bewusst wach ist. Das, was nicht das Du in dir ist, das, was wir uns nicht vorstellen können. Da ist etwas, das nicht stirbt mit dieser Körper-Geist-Form. Diese Körper-Geist-Formen, die haben ein Verfallsdatum. Ja, wir sehen das im Alterungsprozess. Und die Persönlichkeit, die ich sage Person, die stirbt mit dem Körper. Und dann ist da ein Kernbewusstseins, ein Kernbewusstsein, das es vor, während und nach Inkarnation ist das einfach. Da wird es dann schwierig mit dem Beschreiben. Und wie jemand im Sterbeprozess seinen Übergang erlebt, das ist auch nicht vorhersagbar. Das ist total individuell. Man kann ein bisschen vorbereitend üben zu Lebzeiten. Biete da auch einen Gruppenprozess an, der auch noch zusätzlich eine Körper- und Energiearbeit verwendet, um bestimmte Zustände im Körpersystem anzuschubsen, vorbereitend für die Zustände, die einen erreichen, wenn man in den Sterbeprozess eintritt. Ich habe einige Leute, naja, als Kind habe ich sie nicht begleitet, da war ich einfach dabei, als die starben. Ich war auch dann jeweils immer der einzig andere Mensch im Raum. Das waren natürliche, friedvolle Sterbeerlebnisse. Und inzwischen bin ich auch öfter mal dabei gewesen, wenn Freunde oder Familienmitglieder gestorben sind, und durfte auch dann tiefer miterleben, was passiert mit der Psyche. Wovon sprechen die da in ihren Beschreibungen, die Tibeter, weil alles sich so wie hundertfach verstärkt in den Wahrnehmungen, ja, im Klang, in der Lautstärke, bisschen furchterregend, und dann es durchaus möglich ist, jemand, der den Körper verlässt, in das Jetzt, ins Licht, in das einfache Hierseinsbewusstsein einzuladen. Und wie das für dich sein wird oder für mich, wenn das denn passiert, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist individuell mit der individuellen Form, die dann ausgewechselt wird, ganz verschieden. Dann gibt es eine nächste Inkarnation. Und wenn wir als Menschheit insgesamt, als Kollektiv uns ein bisschen zusammenreißen und gegenseitig unterstützen in Bewusstheit, in liebevollen Ansätzen, dann können wir auch noch so und so oft mal auf dieser wunderbaren Erde wiederkommen. Wenn das nicht mehr gehen sollte, dann bin ich davon überzeugt, da geht es woanders weiter. Wenn wir in tiefen Meditationen uns zurückfallen lassen, in Vorzeiten bis hin zu Zeiten, wo die ganze Erdmasse noch eine Masse war, wo es noch nicht diese verschiedenen Kontinenten gab. Oh, wir sind schon so lange da. Kommen immer wieder, um immer wieder die immer gleichen Dinge zu lernen. Und können in Glück, in Seligkeit, in Frieden, in Liebe miteinander hier sein. Wir können so viel mehr sein, als was wir so bisher in unserer kleinen Geistigkeit mit unserem Lebensspiel auf der Erde, in der Welt gebacken haben. Mit allen Dramen und mit allen Verfehlungen und mit allen Schatten, mit allem drum und dran. Also die kurze Antwort auf die Frage ist, oh, du gehst ins nächste Leben. Und das ist nicht zwangsläufig, das ist nicht wie nennt man das, ein Sequenzanschluss an dieses Leben. Nicht zwangsläufig. Nicht mal das, das ist ein wildes Quantum-Chaos. Und alle Anteile, die noch nicht ins Licht erlöst sind, das ist, was sich inkarniert durch uns. Und das hat mit der Persönlichkeitsausbildung, mit der wir so maßlos uns identifizieren und denken, das bin ich, mein Name, meine Geschichte, meine Wehwehchen, meine Probleme und so weiter. Ja. Damit hat an sich gar nichts zu tun. Das ist ein Bewusstsein auf dem Weg zu sich selbst. durch alle diese vielen Menschformen. Nichts voneinander getrennt. Eine einzige riesengroße Reise ist das. Bevor ich jetzt hier zu weit abschwirre, sage ich jetzt einfach mal bis hierhin und viel Glück für deine Reisen. Okay.
Hallo, liebe Adima, ich übernehme jetzt das Vorlesen für dich.
Hallo, Lorena.
Sei gegrüßt. Es ist eine Frage von Sangita Christina Rippler. Ich bin 69, Musikerin, Sanyasin und habe bald eine große Wirbelsäulen-OP. Ich werde wohl lange starke Schmerzen haben. Wie hast du deine OP und die körperlichen Schmerzen gemeistert?
Hallo Sangita. Ich hatte keine Wirbelsäulen-OP. Ich hab Hüftgelenke ausgewechselt. Und das ist relativ simpel und ich habe da einfach die entsprechenden Schmerzmittel gehabt, die werden dann gegeben, die sind auch notwendig, ja, für die ersten so und so viele Tage, vielleicht 4, 5 Tage sowas, und dann fährt man das runter. Je nachdem, wie das mit einer Wirbelsäulen-OP ist, das weiß ich nicht. Ich hatte in diesem Jahr 6 Monate Herausforderung ausgelöst durch einen winzig kleinen Gallenstein, der sich auf eine Wanderschaft gemacht hat und dann mit anderen Organen ein bisschen die Hölle angefacht hat. Und da gab es einiges an Schmerzen, die nicht so leicht immer einzudämmen waren. Ich habe ganz menschlich so gut wie möglich ruhig da durchgeatmet, manchmal mit einem Jaulen im Ausatmen. Ja. Und wahrscheinlich auch, wenn wir einen Eindruck haben, ein Schmerz wird nicht unterdrückt durch die ganzen tollen Pillen, die man da nehmen kann. Da ist er doch noch genügend unterdrückt worden, dass man da durchkommt. Und ich nehme an, bei einer Wirbelsäulenoperation, dass die, da ist diese ganz normale Medizin dann segensreich und gut und funktioniert auch. Ich kann sagen, dass es bei den Hüften, die ja auch Knochenapparat sind, ist ja gleich da unten an der Wirbelsäule dran, Da waren weiter keine großartig schmerzhaften Erlebnisse dabei. Schmerz ist ein interessanter und erbarmungsloser Lehrmeister. Ich habe in diesem Leben keine Schmerzen erfahren müssen, die so überwältigend gewesen wären, dass sie das Bewusstsein weggeschaltet hätten. Angenehm sind sie nicht. Und mitten darin, auch das habe ich erlebt, dass auch mitten in körperlichem Schmerz, mittendrin, in einer wahrhaftigen Verlangsamung, da ist Ruhe. Achtung an alle jetzt, das ist keine Anleitung, mit körperlichem Schmerz rum zu experimentieren, um spirituelle Qualitäten zu überprüfen. Aber ich habe auch das mal so wie so ein Geschenk auch erfahren dürfen. Ich wünsche dir alles Gute, Sangita. Wenn du magst, dann kannst du mir auch schreiben, wann der Termin ist, dass ich einen Raum halte für dich da. Und ich weiß jetzt nicht, ob dir das von den Experten angekündigt wurde, dass da hinterher viel Schmerz sein wird. Das kenne ich so nicht. Aber was immer sein wird, Segen und alles Gute. Vielleicht kennst du den Medizinbuddha hier hinter mir. Ich mache auch gerne das Mantrensingen. Auch das Mantra für den Medizinbuddha. Also wenn du willst, dann melde dich E-Mail-mäßig, kannst deinen Termin sagen. Es gibt keine Zauberpille oder irgendwie sowas durch. Das hat mit vor, während und nach Erwachen nichts zu tun. Ja, in dieser Körperlichkeit wird Schmerz als Schmerz erfahren. Wenn die Mücke sticht, dann juckt es. Ja. Und eine Bereitschaft, so sanft und ruhig mit dir selbst zu bleiben, wie du nur kannst. Wir können auch nicht stattdessen meditieren, ne? Das ist das Erbarmungslose, wo Schmerz dann der Lehrmeister ist. Du kannst nicht sagen, ach, ich gehe jetzt mal stattdessen in die Meditation. Es tut immer noch genauso weh. Und Atemzug für Atemzug. Das Schlimme am Schmerz ist ja die Idee, dass er nicht mehr aufhören wird, ne? Und der beginnt und der hat einen Verlauf und der endet. Vielleicht endet er mit dem Verlust dieser körperlichen Existenz. Irgendwann ist auch das der Fall. Muss nicht schmerzhaft sein, kann. Wünsche dir viel Kraft, Mut, Durchhaltekraft, alles Gute. Okay.
Mana schreibt, liebe Adima, ich persönlich benutze das Wort Gott für das Wahre, das Eine, das reine Sein, die Quelle. Und ich bete bzw. spreche zu ihm. Ist das für dich stimmig?
Hallo Maler. Ja, selbstverständlich ist das stimmig. Ich habe dann vielleicht die kleine Anmerkung, also ich bete zu ihm, ihr. Ich bin nicht zufrieden mit der rein männlichen Form von Gott, denn gleichwertig damit darin dahinter sind auch alle die weiblichen Qualitäten, das weibliche Sein. Ich benutze das Wort auch so wie du. Das Wort Gott ist natürlich sehr belastet, weil es definiert ist von verschiedensten Religionen auf verschiedenste Art und Weise. Und in Gebet versenke ich mich auch. Und ich bin nicht von Gott getrennt und du auch nicht. Das ist nicht eine getrennte Entität, die da irgendwo anders ist. Es ist kein jemand anderer. Es ist auch du. Ist auch in jeder kleinen Blume auf dem Feld, in jedem Grashalm, in jedem Stern am Himmel, in jedem Tier, in uns allen, in unseren Fehlbarkeiten, genauso wie in unseren lichten und begabten und wunderbaren Ausdrucksformen. Als ich auf meinem Weg als Sannyasin meinen Namen bekommen habe, dann bekam man auch so einen kleinen Text dazu. Da begann dieser Text tatsächlich mit den Worten: Allowing God to function through you. Also erlaube Gott, durch dich zu wirken. Wow! Und da hatte ich damals meine Reaktion, weil ich hatte mich von Kirche und diesem Gottzeug und so abgewendet. Und dann hatte ich da diesen tollen spirituellen Meister gefunden. Und da schreibt der mir mit meinem neuen Namen zusammen, hatte ich es auch noch schriftlich, erlaube Gott, durch dich zu funktionieren. Erlaube Gott, dich mit allem zu verbinden, was ist. Ich muss es jetzt im Kopf immer aus dem Englischen übersetzen. Ich habe das auf Deutsch jetzt gar nicht alles drauf. Und wenn keine Angst da ist, dann ist da Liebe. And when there is no fear, there's love. When there is no anxiety, there's joy. Wenn da kein Sorgen machen ist, dann ist da Freude. Und wenn du nicht mehr getrennt bist, dann kann es keinen Tod geben. Erlaube Gott, durch dich zu wirken. Und das kam zur Bedeutung meines Namens, Jivan Adima, Inkarnation von Unschuld, unschuldiges Leben, als einfache Übersetzung. Und hat auch für mich Frieden geschlossen mit dem Gottwort, hab's dann auch kapiert. Gebet ist die schönste und authentischste, wahrhaftigste und heilendste Form, in Kommunion zu sein, im Sein. Es ist eine Daseinsqualität. Gebet ist aus Hingabe in Hingabe. Und darin gibt's nichts wissen zu müssen. Das ist schon mit eingebaut sozusagen. Also. Okay. Huch. Das Hoch ist bei mir auf dem Bildschirm. Sieht so aus, dass die Lorena, die mir die Fragen vorliest vom YouTube, die ist jetzt gerade mal vom Bildschirm verschwunden, wahrscheinlich irgendein technisches Problem. Ich sehe den YouTube-Chat nicht. I don't see the YouTube-Chat, so maybe my. Ich weiß nicht, ob jemand, der jetzt im Zoom ist, die haben alle keine Kamera an. Ich sitze hier gerade allein im Zoom und kann euren Chat im YouTube nicht lesen. Ich nehme an, die Lorena kommt gleich wieder rein. Weiß nicht, ob die was sieht, du mich hört. Hier oben steht was von YouTube. Mal gucken, was da passiert. Nee, da passiert jetzt mal gar nichts. Da wird mir nur mitgeteilt, dass YouTube läuft. Ja, da kommt sie. Und sie kann dann schauen, was an Fragen noch da ist. Hallo Lorena. Na. Ja, Lorena, wenn du mich hörst, ich kann dein Mikro auch nicht freischalten. Mir wird die Option nicht angeboten. Ich habe ja ich bin Co-Host. An sich kann ich das machen. Aha, jetzt haben wir es. So. Ja? Ah, Lorena ist wieder
Danke schön.
da.
Gut gemeistert, danke.
Ja, ich kann dich nicht jetzt zum Chorus machen, aber ich kann dein
Nein,
Mikrofon
ja, alles gut.
schalten.
Vielen Dank.
Gibt es denn noch Fragen im YouTube?
Ja,
Weil ich sehe den YouTube ja nicht.
genau. Sangita hatte noch geschrieben, danke dir von Herzen, sehr hilfreich für mich. Vielleicht melde ich mich noch. Und dann kam noch eine Frage rein von Hiranya Kashipu. Der Verlust der Ganzheit scheint hier unstillbares Leiden zu bewirken. Wie kann Ganzheit wieder offenbar werden?
Der Verlust der Ganzheit, das ist eine. Hallo Kashibo, du hast ja vorhin auch schon gefragt. Der Verlust der Ganzheit ist im Grunde eine Illusion. Ganzheit geht nicht verloren, Ganzheit ist. Ganzheit ist immer und ist auch in dem Erleben von Getrenntheit. Das erscheint als individuelle menschliche Erfahrung, erscheint das Erleben von Getrenntsein in der Ganzheit. Da ist nicht was kaputt gegangen, was jetzt wieder zusammengeklebt werden müsste. weiß jetzt nicht genau, ob du das vorhin warst, der die Frage gestellt hat mit der, das war eine ganz ähnliche Angelegenheit. Da ging es auch drum, da war ein Einheitserlebnis und dann in eine Mangelerfahrung reingefallen. Wenn du jetzt Ganzheit vermisst, das bedeutet auch, du hast eine bestimmte Vorstellung, wie Ganzheit sich darzustellen hätte. Und wenn die sich so nicht darstellt, dann ist sie nicht da. Und das sind unsere Fallen, dass wir, auch wenn wir ein authentisches, wundervolles Ganzheitserlebnis hatten, auch das hat eine Verpackung für die Sinne. Ja? Das hat elektromagnetische und elektrische Reize und die hat unser Nervensystem aufgenommen und interpretiert. Das ist alles Verpackungsmaterial. Und in der Verpackung hat sich Ganzheit offenbart. Wir fangen denn aber an und verwechseln die Verpackung mit dem, was ist. Das ist der ganze Witz. Die Bonbonpapierchen, die sind alle viel bunter und viel süßer als das Bonbon an sich. Das ist ganz einfach und ganz simpel im Menschsein jetzt hier. Und in dem Vermissen der Ganzheit, da wird ein bestimmtes Art von Erleben, ein bestimmtes Kostüm, eine bestimmte Verpackung wird vermisst, die mal irgendwann mal aufgetaucht ist und so verführerisch angenehm und schön und überzeugend war. Wenn du tief genug schaust in das Vermissen dieser Ganzheit, wirst du sie auch genau darin finden. Wird sie dich genau darin auch wiederfinden und dich dort wegnehmen und wieder ganz vereinnahmen. Okay.
Bisher keine weiteren Fragen.
Zurzeit keine weiteren Fragen. Was, wenn wir fraglos, zeitlos, grenzenlos, bedingungslos hier sind? Bei mir fängt da offensichtlich was an zu schunkeln. Aber ich komme aus Köln. Ich komme aus der Karnevalsstadt. Da wird geschunkelt, wenn es Freude macht. Ist wahrscheinlich auch noch im System. Was, wenn wir uns in diesen Lebensstrom ergeben, gebend ergeben, uns geben, anstatt an uns herum zu doktern und zu verändern und anstrengende Zustandsauswechslungsspiele zu spielen. Wir haben sicherlich einiges an Änderungen und Veränderungen auch noch auf uns zukommen, mit allem, was mit Klimawandel und Kriegen und sonstigem auf diesem Planeten so los ist. Da ist es Zeit, dass wir uns dem widmen, was jetzt hier ist, dem widmen, was auch die Schatten und die Fehler umarmt und mit in den Moment einbringt. In Verbundenheit unsere Seinsqualitäten und unsere Herzensqualitäten miteinander teilen.
Jetzt kommt eine neue Frage rein von Karin. Hallo, vor Jahren in einem Streit hatte ich mich von außen gesehen. Ich war geschockt und äußerliche Veränderung fand statt. Seitdem ist wenig Wut da, aber Hilflosigkeit. Hast du ein paar Worte dazu?
Hallo Karin. Ich habe verstanden, du sagst, vor einigen Jahren hast du dich in einem Streit wie von außen gesehen. Und es ist eine Veränderung passiert, weniger Wut, aber jetzt ist Hilflosigkeit. Ist die Hilflosigkeit willkommen? Vermute, dass du da nicht so mit einverstanden bist, weil du überhaupt danach fragst. Und ich nehme auch an, dass die Hilflosigkeit ist nicht aufgetaucht, weil die Wut weniger wurde oder so. Wir haben alle möglichen menschlichen Regungen als im Essenz, im Kern tragen wir die alle in uns. Und die kommen vorne in die Mitte unserer Aufmerksamkeitsbühne, je nachdem, welche Qualität gerade am besten geeignet ist, um uns weiterzubringen in unserem Wachsen, in unserem Erblühen. Also Hilflosigkeit ist nicht schlechter oder besser als Wut, ist einfach ein anderes Thema, eine andere Durchgangstür. Und sobald es willkommen ist, ich habe vorhin schon mal gesprochen über das, unsere inneren Monster willkommen heißen, uns denen in freundlichem Willkommen nähern, weil das ist ein essentieller Teil von uns. Da ist eine Aufladung steckt da drin, ob die ist vielleicht durch Konditionierung gekommen ist, durch irgendwelche Erlebnisse entstanden ist. Ja, wie immer das entstanden ist, da ist es, direkt vor deiner Nase. Wenn wir sagen, das will ich nicht, so will ich nicht sein, so sollte ich auch nicht sein, jetzt habe ich ja schon Wut überwunden, wieso muss ich denn jetzt mich hilflos fühlen, da. Das sind die Geschichten, die es so kompliziert machen. Sei hilflos, wach und offen hilflos, wach in Offenheit hilflos sein, verfügbar sein für diese Daseinsqualität. Das auch sein. Sehen, was dann passiert, wie sich das durch dich ausdrückt, in allen nicht gewollten Attributen, ist in der Mitte ein Geschenk für uns enthalten. Ein Impuls zum Weiterwachsen, zum Aufblühen. Und da ist auch gar keine Wahl, weder eine zwischen Wut und Hilflosigkeit, noch ob man das eine oder andere stärker oder weniger ist. Der einzig relevante Unterschied ist, bist du wach und offen, jetzt, hier, verfügbar? Oder bist du weniger wach, halb oder voll eingeschlafen und träumst einen Traum von wütend sein, hilflos sein oder was man alles nicht sein sollte? Das ist der einzige relevante Unterschied. Und in offenem Wachsein hier, du, da können diese menschlichen Qualitäten, die können einfach auch du sein. Das ist dann in dem Moment dein, wie du bist. In der Wahrheit von wer du bist als ungetrenntes göttliches, essentielles Wesen, als spirituelles Wesen. Da ist immer auch ein, wie du bist als Mensch. Also da läuft nichts verkehrt. Damals nicht und jetzt nicht. Heiße es willkommen. Okay.
Adima, jetzt sind noch 4 Fragen im Chat. Magst du die noch alle beantworten?
Fang mal an.
Fang mal an mit der ersten.
Mühe. Jetzt gibt es dann die Kurzversion.
Genau. Ich wollte
Sei
es nur,
hier.
Genau, ich wollte es nur erwähnt haben. Katharina schreibt, liebe Adima, hast du manchmal noch eine Ich-Identifikation und was machst du dann?
Hallo Katharina. Wegen der Kurzfassung jetzt auch. Nicht auf die Art und Weise wie früher. Und machen kann da keiner was. Im besten Fall würde Bewusstsein feststellen, oh, das war aber jetzt merkwürdig identifiziert. Und diese ganze Frage, die ist derartig, die kann derartig komplex werden, weil manche Kollegen sagen ja, Nacherwachen ist auch ein Ich, ja, sag ich auch. Ja, und dann, was ist Identifikation? Wenn jemand meinen Namen ruft, dann reagiere ich da drauf. Ja? Aber ich nehme an, was du meinst, ist dieses in die Dunkelheit zurückschlittern, identifiziert sein. Das ist das Ding. Es gibt so einen Punkt, wo es keine Rückkehrmöglichkeit gibt. Und wenn der überschritten ist, das ist sowas wie 51%. Sowas soll auch schon der Buddha gesagt haben. Wenn 51% erwacht, dann können sich Restsachen, die noch im System hängen, die können sich in Ruhe abwickeln. Aber es ist nicht mehr möglich, dass man sich für den Macher und den Betroffenen und den Schuldigen und den sonst was alles hält. Also diese Art Leiden, das hat aufgehört. Bis jetzt ist es nicht aufgetaucht. Und Katharina, wenn es das tut, dann würde ich das auch sagen. Du kannst also vielleicht irgendwann nochmal fragen oder ich würde es auch einfach in so einer Sendung dann sagen, oh interessant Leute, da war totale Identifikation nochmal. Ja, ich gehe davon aus, dass alles möglich ist, dass alles passieren kann. Und nicht identifiziert sein heißt nicht, dass ich keine Fehler mache. Fehler machen ist im Alltag, das ist eine andere Sache. Ja, also ich bin kein perfektes Superwoman oder sowas. Okay.
Hiranya Kashipu schreibt, es scheint klar, dass Ganzheit immer ist und Einheitserfahrungen wieder vergehen. Und dennoch ist da ein tiefes Mangelempfinden.
Das ist kein Widerspruch. Da ist etwas, was denkt, wenn man doch weiß, dass es Einheitserfahrung gibt und dass das Kommen und Gehen von dem Erfahren davon auch eine natürliche Sache ist. Wieso ist denn da dann immer noch Mangelempfinden? Irgendwas meint doch, das sollte so nicht sein. Und da ist es. Dadurch hat es ja schon die Wahrheit seiner eigenen Vorhandenheit selbst erklärt, da ist Mangelempfinden. Da ist irgendwas, das immer noch nagt und sagt, ja, so ist aber jetzt das Sein nicht in Ordnung, so ist aber nicht, es müsste aber anders. Ehre das, das ist so ein Schatten, der es wert ist, dass du den auch aufnimmst, mitnimmst, anerkennst. Und damit entspannst. Da ist nichts verkehrt. Und es ist dein Momentum. Und es birgt in sich ein größeres, ein tieferes, vielleicht jetzt noch Geheimnis, wird sich dann offenbaren. Das ist kein Widerspruch. Da ist dein Mangelempfinden. Okay.
Dann lese ich jetzt noch eine letzte Frage vor. Es sind zwar noch drei drin, aber wie du möchtest, entscheide du, ob du länger
machst. Jetzt kommen
möchtest.
Sie alle.
Ja.
Kurz vor Schluss.
Genau, du entscheidest dann einfach, ja, wie sich's für dich gut zeigt. Sophia schreibt: Hallo Adima. Hast du Tipps, wie man mit Beziehungssucht umgeht, beziehungsweise wenn man Beziehung dann auch wieder vermeiden möchte?
Hallo, grüße dich. Das ist eine enorm komplexe Frage. Ich bin Beziehungsmensch, ich bin durch Beziehung gewachsen. Ich hatte immer enge Beziehungen mit Partnern. Beziehungssucht, da müssten wir schon den Begriff klären für das in der Umfänglichkeit, um das passend und angemessen zu beantworten. Das ist auch sehr therapeutisch. Dafür ist jetzt einfach nicht genug Zeit hier. Du kannst gerne beim nächsten Mal, 4. November, auch ein Montag, nochmal reinkommen damit. Ein bisschen früher bitte. Weil das ist zu komplex, da ist so viel, da muss auch viel abgesteckt und geklärt werden, wovon reden wir hier überhaupt. Wenn du mit dir in Frieden bist, so wie du bist, dann beziehst du dich wie automatisch mit deiner Umgebung und auch mit Menschen um dich herum. Auf eine einfache Weise, wie in einem einfachen Spiel. Das kann jetzt vielleicht, das hat jetzt hier noch reingepasst. Und das mit den Süchten und anderen Aspekten, das musst du noch mal fragen, wenn wir mehr Zeit haben. Danke. Na, eine geht noch.
Okay. ich glaube, hier ist ein Tippfehler drin. Ich versuche es mal zusammenzukriegen. Ich habe dieses einfach Hiersein ergeben. Alles darf einfach so, wie es ist, da sein. Dann kommt das Gefühl von Schuld, das nicht gelebte Leben. Dann verliere ich mich wieder in Geschichten. Schreibt Mikali.
Hallo Mikali. Weiß jetzt nicht, wie lange du in der Sendung schon zugehört hast und dabei warst. Mir fällt auf, dass heute kommen immer wieder Menschen, die mitteilen, oh, ich habe das und das schon wirklich realisiert und gesehen und erkannt. Und dann kommt, ja, da kommt der nächste Lump vorbei aus dem Innern. Es ist weise, davon auszugehen, dass wir immer neue und immer wieder Tests reinkriegen vom Leben. Und manche tragen ein Schuldkostüm und manche tragen ein Angstkostüm und andere tragen ein Wutkostüm und ein Eifersuchtskostüm und was weiß ich. Hunderte von Kostümen, da geht die wilde Party ab und dann denkt etwas, oh, jetzt läuft was falsch, jetzt müssen wir anders. Es ist immer das gleiche Prinzip. Es ist eine neue Einladungskarte, tiefer hinzuschauen, hier zu sein. Falsch läuft da nichts. Es zeigt uns, welche Themen wir zu ernst nehmen, im Sinne von zu eingeschränkt drauf gucken und dann auch anfangen, auf uns selber rumzuhauen. Da müsste ich anders sein, das müsste ich doch längst überwunden haben. Wenn diese Stimmen hochkommen, das sind die Stimmen, das sind die Aufwachglocken, die da läuten. Ausatmen, beruhigen, in diesem Moment sein, der macht ja das Drama ganz, 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 ganz klein. Ne? Das Drama ist eine Geschichte, das ist in der Zeit. Dieser Moment ist nicht in der Zeit, der ist hier jetzt. Ist das Drama ganz klein? Und in der Kleinheit dieses Dramas in hier jetzt kannst du das einfach auch sein. Da kommt ein Schuldgefühl. Untersuch das mal im Jetzt. Ist da überhaupt was dran? Ja, wir verlieren uns auch immer wieder und etwas stellt das fest. Und das, was das feststellt, kann sich auch erinnern, ah, Moment mal, an sich ist der Job doch, hier zu sein. Sanft und gut mit dir zu sein. Und das Ganze nicht zu analysieren, zu beobachten und es darf abtröpfeln und leichter werden. Es läuft nichts verkehrt. Das sind unsere Tests, die im Leben immer wieder vorbeikommen. Es sind auch Bestätigungen. Beides ist beides. Okay. Gut. Jetzt habe ich heute wieder erfolgreich meine Links nicht reingegeben. Wenn das noch geht, dann setz die doch noch eben nach YouTube, bitte.
Ja, mache ich.
Ist in der Chat jetzt wieder. Da ist der Chat. So, die Links für den Beitrag, für Einzel und für Termine.
Ja.
Und ich freue mich, euch wieder zu sehen und zu hören. Mhm. Der nächste Termin hier ist 4. November. Dazwischen gibt es noch Termine von mir, die könnt ihr auf meiner Website angucken. Namaste. Seid gut mit euch. Tschüss.